Unser heutiger Gast ist ein Paradebeispiel für mutigen Unternehmergeist im digitalen Zeitalter. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Entrepreneurship. Eine Leidenschaft, die ihn von der Organisation von Schüler- und Studentenpartys bis hin zu einer sehr smarten Geschäftsidee führte. Während seines dualen Studiums bei der Allianz kam ihm die Idee, ein Projekt zu starten, das die Welt des Recruitings revolutionieren sollte. Durch Beharrlichkeit und visionäres Denken entwickelte er aus einer Studentenidee ein erfolgreiches Startup mit beeindruckendem Wachstum. Seine Reise ist aber vor allem ein lebendiges Beispiel dafür, wie innovative Gedanken und vor allem eine nachhaltige Umsetzung zu langfristigem Erfolg führen können. Er wird im Podcast darüber berichten. Heute ist er nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Vordenker, der sich leidenschaftlich für Bildung und Zukunftstechnologien einsetzt. Sein Unternehmen, Instafo, ist eine innovative Recruiting-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, Talente in den Bereichen Tech, Marketing und Sales zu vermitteln. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Warum müssen sich Unternehmen heute beim Thema Recruiting so ins Zeug legen? Und wie können dabei digitale Plattformen helfen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Christoph Zöller.
Danke, schön, dass ich da sein darf im heute verschneiten Hamburg.
Ja, Rest verschneit. In Hamburg ist ja der Winter meistens so, auf los geht's los, bei Stopp ist vorbei, los, Stopp, schade. Deswegen sind wir jetzt bei On the Way to New Work.
Ja, und wir sitzen hier in unserem Lieblingsstudio nach den wunderschönen Studios von OMR und meinem Lieblingsstudio in Berlin bei Studio Bummens, wo ich neulich mal aufnehmen durfte. Und wir beginnen unser Gespräch, Christoph, wie wir es immer beginnen. Wir haben dich ja auch vorgewarnt. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Das ist eine gute Frage. Habe ich auch ein paar Minuten drüber nachgedacht, als ihr es mir im Vorgespräch schon angeteasert habt. Ich glaube vielleicht kurz zu mir, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Heidelberg, mittlerweile Gründer, CEO von Instafo. Das ist so mein Hauptjob, nebenher auch selber ein paar Startup-Investments und aber Fulltime-Passion bei Instafo. Und ich glaube gerade, diese Unternehmerlaufbahn, das hat bei mir schon super früh angefangen. Ich glaube, einmal so in der Kindheit, wie war ich als Kind? Ich war immer relativ klein früher. Also ich würde sagen, heute bin ich irgendwie Durchschnitt mit irgendwie knapp 1,80. Aber früher mal relativ klein, war eher so ein bisschen Außenseiter und hatte dann so schon so in mir so, ich will es irgendwie allen zeigen. Ich glaube, da findet man viele von solchen Momenten auch bei Unternehmern. Und habe dann super früh mit so 16, 17 irgendwie angefangen, so Partys zu organisieren. Das war so aus so einer Idee, ich habe das gesehen, gab es irgendwie so eine Initiative, um Geld für einen Abiball zu sammeln. Und daraus hin hat sich so so meine erste kleine Unternehmertätigkeit ergeben, was ich dann weitergemacht habe bis zum Ende zum Studium und davon auch echt ganz gut leben konnte und immer so mit Anfang 20 irgendwie Partys organisiert und jeder will dann irgendwie auf die Gästeliste, warte ich schon noch.
Das hat ja mehrere Effekte außer dem Geld.
Genau. Ich wollte ja sagen, ich weiß, wovon du sprichst. Also.
Das ist ja auch schon so ein bisschen, ich zeig's euch mal ein.
Ja, es ein bisschen, ne? Türsteher. War eine sehr, sehr coole und spannende Zeit und Lebensabschnitt, den ich nicht missen möchte. Und hab dann mir irgendwie gedacht, okay, musst du auch was irgendwie Gescheites machen und irgendwas studieren. Und habe dann duales Studium bei der Allianz gemacht, weil mein Vater hatte eine Allianz-Agentur und da war so die Überlegung, okay, möchtest du es nicht übernehmen? Und da ich die Partys gemacht habe, wollte ich nicht weg aus Heidelberg und konnte dann in Mannheim studieren. Und das war auch dahingehend spannend, dass, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte diese zwei Kontraste, einmal selber irgendwie Chef, Partys zu organisieren, den Leuten sagen irgendwie, wie hätte ich es gern? Und dann war ich der kleine duale Studentin im großen Konzern, wo mir dann gesagt wurde, hey, hier so und hier bind mal deine Krawatte gescheit und wie das halt auch in der Versicherungsbranche so abläuft. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht das, was mich irgendwie erfüllt, macht mir auch keinen Spaß. Und dann kam mein Mitgründer Daniel damals, wir hatten noch alle möglichen andere Ideen, aber eine Idee, die sich dann auch in die Realität umgesetzt hat, war Instafo. Daniel ist mittlerweile auch nicht mehr dabei, der ist vor 3 Jahren rausgegangen bei Instafo. Und das war so der Anfangsschritt und wir hatten irgendwie super viele auch da irgendwie Rückschläge erleben müssen. Und ich habe, und das glaube ich war für mich mit einer auch der prägendsten Zeiten, wir hatten dann den ersten Investor, Alfred Keschkes, der hat ein großes Ingenieurbüro, Invenio Group, mit dem wir mehreren 1000 Mitarbeitern hat einen großen Teil verkauft und kam dann zu mir und gesagt, so, hey, ich investiere bei Instafo, wenn du mir hilfst, meine Beteiligung zu strukturieren. Und weiß ich noch ganz genau, ich bin da zu ihm irgendwie gefahren, da hinter Wiesbaden, wo er gewohnt hat oder wohnt. Und dann hat er mir das, damals waren wir noch per Sie, hat er mir das angeboten und ich hatte ja keine Ahnung, was aus dem Staffo wird. Ne? Das war irgendwie so ein Hirngespinst. Mhm. Und da war ich so, ja, mach ich.
Aber wie kommt er darauf, dass du seine Beteiligung
hast? Keine Ahnung. Wir haben uns 3 Wochen vorher kennengelernt. Mhm. In einem Zusammenhang, dass wir einen Investor hatten, der uns notariell Geld zugesichert hat, auch unterschrieben und alles, das Geld dann aber nicht hatte. Und die kannten sich und er ist dann da so, wollte für den, ja, erstmal wollte er für ihn das regeln. Und dann hat er gemerkt, so, hey, mit dem Christoph irgendwie, der ist da hart und der verhandelt das stark. Und dann hat er mir das einfach so, Unternehmer war damals Ende 60, super viel Erfahrung und irgendwie hat er da so einen richtigen Riecher gehabt. Und ja, ich war noch relativ schnell Prokurist war eine AG. Hatte alle möglichen Freiheiten und das war noch während dem Studium. Also Prokurist war ich erst danach, aber ich war noch während dem Studium sozusagen dafür ihn gearbeitet, weil dann irgendwie du alles schon bei der Allianz-Partys in Stuff und das irgendwie nebenher.
Oh wow, alles im letzten Jahr alles zusammen?
Ja, Wahnsinn. Ja, war super. Ich meine, ich war fairerweise, ich habe das Studium am schlechtesten abgeschlossen, aber ich war einfach nie anwesend. Für mich ging es nur um
Aber du hast deinen Abschluss gemacht.
Ich habe meinen Abschluss gemacht hatte dann aufgrund dessen, dass ich bei ihm angefangen durfte, auch irgendwie das höchste Einstiegsgehalt von allen.
Okay.
Aber war echt eine sehr, sehr spannende und vor allem intensive Zeit, weil er hat auch viele Firmen so in Osteuropa gehabt, wir sind auch viel nach Polen gereist, Firmen auch in Australien und China. Und ich habe halt von ihm unternehmerisch super viel gelernt. Und auf einmal, nochmal zu der Frage, wie wurde ich auch zu der ich heute bin? Ich meine, am Anfang vom Podcast kennt man noch nicht so viel von mir, aber ich habe sehr, sehr schnell auf einmal auf Gesellschafterebene mit den Beteiligungen und den Geschäftsführern der Beteiligung verhandeln müssen, die irgendwie doppelt so alt, die irgendwie so alt waren wie mein Vater. Auf einmal habe ich mich super schnell auch mit beschäftigt, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Habe dann viel auch so Persönlichkeitsentwicklung und so Themen gemacht und das hat mich damals schon sehr, sehr geprägt und weitergebracht. Und ja, dann kam irgendwann ein Punkt, Mitte 2017, wo wir mit Instafo dann auch live gegangen sind. Und da habe ich ihm gesagt, so du, ich schaffe das nicht mehr parallel, einfach viel zu große Belastung. Und hab das bei ihm dann ordentlich übergeben und dann alles auf Instafo fokussiert. Wir sind bis heute noch super eng verbandelt, unterstützt mich auch bei den Startup-Investments, ist auch mit dabei, also macht das nicht als Geldgeber. Und wir hatten damals schon so einen Deal und da bin ich ihm super dankbar für, dass immer, wenn wir neue Sachen gestartet haben, hat er mir einen Anteil davon abgegeben und da konnte ich dann auch so...
Cool.
Das sind 2, 3
Und du bist Mal aber drin. Nicht mehr in seiner Gesellschaft tätig, sondern du bist jetzt 100%...
Ja, 2017.
Mhm. Ja. Oh, ja. Mach du.
Nee, ich lausche gerade, weil also das ist so im Jobthema, ne? Also was im Studium St. Gallen gab es viele, die nachher in so Beteiligungsgesellschaften gegangen sind, aber es ist ja ein Riesenunterschied, ob du es eben mit einer Person machst und nachher direkt dranhängst oder eben anders. Und du hast was total Spannendes gesagt, einmal ist es das Strukturieren von Beteiligung, das andere ist eben aber die Erfahrung auf Gesellschafterebene. Wenn du jetzt nochmal drauf guckst und sagst, okay, was sind die Sachen, die du rausgezogen hast, die andere in dem Alter gar nicht mitbekommen können. Wahrscheinlich konntest du es in dem Moment noch gar nicht sehen, aber jetzt mit Abstand wahrscheinlich schon.
Ich glaube, einmal nochmal kurz, wie war das Setup und was war auch sein Plan, damit man vielleicht ein bisschen das Gefühl gibt, was für eine Verantwortung hatte ich da. Er hat leider niemand, der die Geschäfte weiterführen kann und ist mittlerweile Mitte 70. Und es war so geplant, dass ich in seiner Stiftung eingesetzt bin, mich halt sozusagen um alles kümmere, was da ist und es auch weiterführe. Und die Verantwortung habe ich dann auch bekommen. Und was ich war eigentlich, gefühlt war ich Mitunternehmer. So, ich hatte mit ihm, ich weiß noch ganz genau, wir waren manchmal im Telefon, ne, auch dann halt sehr viel, auch jetzt außerhalb von den normalen Arbeitszeiten telefoniert. Und wir hatten ein Telefonat, war einer meiner besten Freunde, der neben mir saß. Und ich will nicht sagen, wir haben uns angeschrien, aber wir haben sehr, sehr angeregt diskutiert über ein Thema. Und dann hat danach mein Kumpel zu mir gesagt, das ist dein Chef, so kannst du nicht mit dem reden. Und das war aber nie so, also ich habe den nicht beleidigt, aber wir haben einfach halt sehr, sehr angeregt diskutiert. Auf Augenhöhe. Und das war für mich auch immer so das, was ich da mitgenommen habe. So, ich habe eine Meinung, ich vertrete meine Meinung, ich bin aber auch offen für andere, ich höre mich das an, wir überlegen, was ist das Beste, weil am Ende hatten wir das gleiche Ziel. Es war nicht irgendwie er gegen ich, sondern wir hatten gemeinsam das Ziel. Und das habe ich da gelernt und vor allen Dingen auch, ich meine, ich war damals Anfang Mitte 20 und ich war natürlich auch so jung und wild und das habe ich auch gelernt, dass man in manchen Sachen geht nicht auch immer irgendwie um Recht haben, sondern wie macht man das vielleicht auch strategisch, um dann am Ende da auch ans Ziel zu kommen. Und vor allen Dingen die unternehmerische Komponente hab ich bei ihm super, super, super viel gelernt. Ja. Und ich glaube, das lernst du, wenn du in so einer normalen, wie du eben erwähnt hast, beteiligt, da lernst du halt irgendwie Excel und her schieben, aber nicht so sehr in der in der Praxis.
Was spannend für mich ist, diese Bandbreite von du redest mit anderen Investoren über andere Beteiligungen und baust gleichzeitig eine Idee auf für ein Startup. Das muss dir ja auch wahnsinnig geholfen haben, um quasi jetzt als Startup-Unternehmer die andere Seite zu verstehen. Ich weiß nicht, wie kannst du vielleicht mal erzählen, erstmal, was ist die Firma, was macht die Firma und aber auch, wie ist sie finanziert, strukturiert, wie ist die Governance bei euch? Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend,
War es auf jeden Fall. Ich meine, fairerweise muss man sagen, dass gerade in der Anfangszeit mein Mitgründer, ohne den wäre das auch nicht möglich gewesen und Daniel da sehr, sehr viel mitgetragen hat und sich vor allen Dingen, ich war High-Level, aber sich vor allen Dingen im Detail auch um die vor allen Dingen Produktentwicklung, die es am Anfang war, mitgekümmert hat. Genau, was macht ein Staffo? Wir sind eine Recruiting-Plattform, gestartet im Tech-Bereich, mittlerweile Sales, auch dieses Jahr gelauncht, hast du mitgekriegt, aber hier haben wir auch gerade die Woche noch jemand.
Genau, Disclaimer, Blackboard nutzt Instafo. Das ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, sondern ganz klar, wir nutzen es, weil es gut funktioniert, weil es echt gut funktioniert.
Ich fand das Wort Reverse Recruiting cool.
Ja, so haben wir angefangen, dass Unternehmen auf Talente zukommen können, aber mittlerweile ist es beidseitig, der Marktplatz. Also wir sind ein Marktplatzmodell, wie man es irgendwie von Amazon, Airbnb, Booking oder anderen kennt und wir verdienen auch nur bei der Transaktion, also wenn Talent neuen Job wechselt und dann zahlt das Unternehmen 15% vom Jahresbruttogehalt. Super fairer Preispunkt, günstiger als Headhunter, viel, viel höhere Qualität als auf Stellenanzeigen, weniger Arbeit als auf Stellenanzeigen, weil weniger unqualifizierte Bewerbungen reinkommen und dementsprechend dann auch, wenn man mittlerweile mal guckt, was kosten Stellenanzeige bei Stepstone, da auch auf jeden Fall günstiger oder also wettbewerbsfähig. Ne? Kommt immer drauf an, wie stark denn die Stellenanzeige konvertiert, aber da sehr, sehr wettbewerbsfähig vom Preis. Genau, wie sind wir gestartet? Hab's ja eben schon erzählt, wir waren super unerfahrene First-Time-Founder, komplett gründeten Ohren. Wir hatten zwei große Business Angels, ohne die es uns heute auch nicht geben würde. Es war einer eben mal der besagte Alfred Keschkes und der andere war Carsten Erd, mittlerweile auch sehr guter Freund von mir und uns sehr, sehr stark geholfen, weil wir hatten am Anfang mindestens zwei, dreimal die Situation, wo wir einfach kein Geld mehr hatten. Und die haben dann auch nachgeschossen. Die haben wie blöd immer nachgeschossen, auch heute und investiere auch selber, sage ich euch, ich hätte damals nicht in mich investiert. So, ich hätte mir vielleicht geholfen oder gesagt, so, hey, ne, du bist
motiviert.
Ich helfe dir ein bisschen, aber Geld gibt's noch keins, mach erstmal
nach. Ready to quote, ich hätte damals nicht in mich investiert. Love it.
Und das war echt eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich da machen durfte und irgendwann hat es dann funktioniert und dann hatten wir nachdem ein paar Runden mit Business Angels hatten wir dann auch eine Runde mit institutionellen Investoren. 2019 war das, das war damals so ein kleiner Ausflug von uns in auf so einen Blockchain Use Case und haben dafür dann eine Runde eingesammelt und dann hatten wir während Corona jetzt nochmal ein strategischer, also mit Finanzterms mit reingekommen. Aber ich würde sagen, gebootstrapped wäre falsch, aber wir haben jetzt bisher keine riesengroße Finanzierungsrunde. Ändert sich vielleicht in der Zukunft, weil auch gegen den Markt wir dieses Jahr sehr stark wachsen und ich glaube, dann ein sehr, sehr gutes Businessmodell haben, was noch sehr, sehr viel Wachstumsfantasien hat.
Ja, ich war überrascht. Also wie gesagt, ich habe es aus unserem HR-Team gehört und die sind dann auf mich zugekommen, so wie, du hast den Instafo-Gründer im Podcast. Ich so, ja, der kommt jetzt dann vorbei nächste Woche. Und so, ja, benutzen wir. Ich so, ja, also habe ich dann schon gemerkt, aber ich hatte es nicht so präsent. Und ich hätte nicht gedacht, dass du in dem Bereich nochmal wieder ein Modell tweaken kannst. Ne? Also wenn du jetzt so Richtung New Work denkst und sagst, ja, okay, wie zerlegst du es? Denn es ist wahnsinnig schwer, technischen Kontext uns Leute zu bekommen mit Headhuntern und auf Plattformen sowieso. Und das fand ich erstaunlich, dass das so gut geht.
Also es war auch so, was meine Idee von Instafo, ich will mit Instafo das bauen, was Airbnb im Vacation Rental Markt aufgebaut hat, einfach aus mehreren Aspekten. Einmal, du konntest auch Ferienhäuser buchen vor Airbnb, aber es war einfach immer eine scheiß User Experience. Yeah. Und ich sehe das im Jobmarkt ähnlich, dass aktuell der Jobwechsel ist sowas Emotionales, genauso wie ein Urlaub buchen. Und aber alle Plattformen, sei es irgendwie die großen Jobboards, ist irgendwie nur ein Stepstone repräsentativ für die anderen zu nehmen, das ist einfach eine schlechte User Experience. Jeder, der darüber schon mal einen Job gesucht hat, das ist nervig so, das ist wie so eine Steuererklärung machen. Da hat niemand Bock drauf. Und das in einem Markt, wo wir einen Arbeitnehmermarkt in vielen und im Tech-Bereich, vor allen Dingen in anderen Bereichen teilweise auch, und es wird noch mehr kommen haben. Das bedeutet, wo wir uns die Frage gestellt haben, es kann doch nicht sein, dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber trotzdem als Talent ist es so schwierig, den wirklich passenden Job zu finden. Weil ein Frontend-Developer beispielsweise heute, der muss sich nicht Gedanken machen, dass er einen Job als Frontend-Developer bekommt, sondern es ist die Frage, was ist der richtige Job für mich? Mhm. Und wie kann ich da eine Transparenz in den Markt reinbringen und wie kann ich die gesamten Prozesse und User Experience so machen, dass ich sage, hey, es war eine geile Experience.
Mhm. Sag mal, wir sind ja leider ein Podcast und kein Video oder kein abgefilmtes Video, wo du uns das Produkt erklärst. Das können wir auch mal drüber überlegen. Aber was macht die User Experience so gut bei euch? Also was sind so die Erfolgs, also ohne dass du jetzt dein Erfolgsmodell, aber was sagen User? Was sagen
euch? Also ich würde sagen, es sind so vor allen Dingen drei Komponente, die herausstellen. Einmal eine sehr, sehr gute Exploration. Also wenn ich mein Profil bei Instafo angelegt habe, dauert irgendwie ein bisschen 7 Minuten, 70% Completion Time, die extrem gut ist, dafür, dass 7 Minuten dauert. Und dann siehst du wirklich die relevanten Jobs und kannst da auch irgendwie mit smarten Filtern einfach überhaupt das anzeigen lassen, was du möchtest. Dann, wenn du auf den Job klickst, findest du wirklich auch alle relevanten Informationen. Also wir versuchen und wir werden in der Zukunft auch noch mehr machen, wie können wir auch mit externen Daten das Ganze aggregieren, wie können wir ein möglichst gutes Bild über den Job, über die Firma geben, damit du als Talent da auch eine sehr, sehr gute Entscheidungsgrundlage hast. Und dann am Ende ist es ein Chat, mit dem du einfach direkt mit den Unternehmen kommunizieren kannst und nicht irgendwie super aufwendig. Und dein Profil ist auch deine Bewerbung. Also du musst da nicht nochmal irgendwie dein Zeugnis oder so hochladen. Das wird eventuell irgendwann im späteren Prozess dann mal nachgefragt, aber nicht, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Und 2/3 der Bewerbungen bekommen Rückmeldungen innerhalb von 3 Business-Tagen und das zeigt nochmal die sehr starke Relevanz auch auf der Unternehmensseite. Und der Austausch ist dann einfach auf Augenhöhe und nicht vergleichsweise jetzt mit einem Stellenboard, wo du erstmal eine super schlechte User Experience in der Exploration hast. Ein Job sieht aus wie der andere, teilweise Informationen, Remote-Optionen sind immer noch nicht richtig dargestellt. Ist es wirklich fully remote? Muss ich 2x die Woche im Office sein? Muss ich irgendwie 1x im Monat sein, was ja ganz andere Entscheidungsgrundlagen sind? Und dann auch der Bewerbungsprozess danach ist halt einfach irgendwie Horror, komm irgendwie nochmal auf eine andere Seite, muss da irgendwie nochmal alle Daten eingeben. Und wenn ich mich für einen zweiten Job bewerben will, fängt das Ganze nochmal von vorne an und habe dann nicht mal eine Transparenz. Bin ich überhaupt noch im Prozess? Wann kriege ich Rückmeldung? Dort im Durchschnitt irgendwie 14 Tage. Und das alles zu lösen in einer Plattform, die end-to-end die ganzen Prozess auch betreut.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden, also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Das heißt, wenn ihr neue Companies onboardet, die dort Profile einstellen, dann kriegen die auch ein klares Briefing. Pass mal auf. Ihr bewerbt euch hier quasi bei den Talenten.
Ja.
Das und das sind unsere Regeln. Und wenn ihr die Regeln nicht befolgt, dann nehmen wir euch auch wieder runter.
Ja, ich meine, was ja heutzutage bei allen anderen Marktplätzen über irgendwelche Modelle ja auch gemacht wird. Ne? Beispielsweise Amazon. Ja, wenn du ein schlechtes Produkt hast, hast du schlechte Bewertungen oder nimmt Amazon nicht einfach runter. Bei Airbnb wird das auch sofort halt eine Transparenz, die da reinkommt. Und das hast du halt auf Stellenbörsen weniger. Ich meine, glücklicherweise mussten wir das bisher noch kaum machen. Aber es ist schon so, dass wir da dann auch ganz klar reingehen, so hey, es kann nicht sein, dass du die immer irgendwie eine Woche warten lässt. Dann, wo hängt's? Vielleicht sind wir dann einfach nicht der richtige Partner.
Mhm. Rein demografisch ist es ja so, dass eher zu wenig Leute da sind als zu viel. Alle reden von Überbevölkerung. In Wirklichkeit bräuchten wir mehr Leute. Das weiß man mittlerweile. Plus, dann gibt's eben noch demografische Effekte je Land. Wenn du jetzt sagst, Mensch, da muss was passieren und sich was ändern. Was ist dein Blick auf den aktuellen Markt? Weil was ich höre, was ich wahrnehme, was ich sehe auch teilweise, du hast Unternehmen, wo es unterschiedlich angespannt ist in Teilen, auch große Entlassungswellen ja gehabt seit letztem Jahr auch im Valley zum Beispiel und dann gleichzeitig eine enorm hohe Dynamik im Jobmarkt.
Also ich glaube einmal, wir sind aktuell in Deutschland unterwegs und ich glaube, jede Volkswirtschaft funktioniert da auch nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, was wir einmal sehen im Tech-Bereich in Deutschland, ist immer noch so, dass wir in den nächsten Jahren kommen wir auf 1 Million fehlende Fachkräfte in dem Bereich. Und das führt einfach zu zwei Effekten. Ich glaube, einmal müssen wir als Land Zuwanderung und vor allen Dingen qualifizierte Zuwanderung irgendwie besser machen und besser lösen. Und zum anderen musst du als Unternehmen dir die Frage stellen, wenn es rein rechnerisch, sagen wir mal, wenn es 200 Unternehmen gibt und es gibt aber nur 100 Talente auf der einen Seite und jedes Unternehmen sucht eine Person und du gehörst zu der, du bist ein, also bist schlechter als die Hälfte, dann findest du halt einfach niemanden. Und ich glaube, das zu realisieren und auch zu verstehen, okay, was bedeutet das? Wie attraktiv muss ich vielleicht meinen Job machen? Und erzählen so Sachen rein wie Remote Work. Also wir merken, dass du irgendwie 3 bis 4 Mal so viel Bewerbung bekommst, wenn du deinen Job im Tech-Bereich remote
aus. 3 bis 4 Mal so viel.
3 bis 4 Mal Bewerbungen. Weil der Markt ist halt auch viel, viel
größer. Wow, das ist krass. Das ist eine krasse Zahl.
Das ist jetzt endlich mal so eine konkrete Zahl.
Ja, Wahnsinn. Über die User Experience hinaus und das Modell für die Companies, macht ihr auch noch was, dass ihr den Companies hilft, besser zu sein? Also macht ihr Content Marketing, erklärt ihr denen irgendwie, was die Talente brauchen, wollen?
Machen wir. Oder wo fangen wir mal an? Ich glaube, das grundlegende Thema und auch da wieder vielleicht die Brücke und den Vergleich zu Airbnb. Ich kann die beste Wohnung in New York haben, wenn ich Kackfotos habe und oder der Preis nicht stimmt, dann werde ich die nicht vermieten.
Da sind die Airbnb-Gründer damals selbst hingefahren und haben Fotos gemacht.
Genau.
Die Legende.
Machst du auch? Fährst du auch zu den Firmen?
Wir sind am Anfang natürlich sehr, sehr stark und wir fokussieren uns immer noch drauf auf die Kuration, also wie gut können wir den Job kuratieren, aber das ist, was ich meine, wie können wir ein Unternehmen, LLMs bieten da auch eine sehr starke Möglichkeit, Dinge zu automatisieren, aber wie können wir einfach noch bessere Jobbeschreibungen darstellen, wie sie halt einfach out of the box die Unternehmen teilweise haben. Und das Problem ist ja oft strukturell und vielseitiger, dass die HR bekommt halt irgendwie eine Stellenanzeige aus dem Tech-Department, versteht sie vielleicht selber nicht 100%, kann dann gar nicht irgendwie benchmarken, ist es irgendwie relevant, ist es irgendwie spannend, fehlt da was, wird da die eilige Wollmilch gesucht. Salary Benchmark bieten wir auch auf der Plattform an, damit du siehst, okay, wo bist du denn irgendwie mit dem Salary und wie ändert sich der Markt, der adressierbare Markt, wenn du das Salary änderst. Und wie können wir das Ganze halt besser machen? Also da gehen wir sehr, sehr stark rein. Wir gehen auch da rein, dass wir sagen, hey, guck doch mal, schnelle Antworten, das funktioniert, das funktioniert. Ich glaube, oftmals ist natürlich die Problematik und ich glaube, da ist einfach so ein Empowerment für alle oder ein Appell auch an alle Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, da HR mehr zu empowern, weil wenn die halt zahnlose Tiger im Unternehmen sind, dann können wir denen noch so viele Tipps geben, wenn die sagen, das ist halt irgendwie der Prozess, dann ist so. Ein Beispiel, wir haben einen Kunde, mit dem wir gerade gesprochen haben, der sagt, Head of Legal, sagt, hey, jede Bewerbung, die reinkommt über Instafo, bevor ihr den irgendwas schreibt, müsst ihr denen einen PDF schicken, damit die unterschreiben unsere eigene Datenschutzerklärung und dass wir sie auch für andere Positionen vorstellen können. Also totaler Humbug, ist nicht benötigt, aber die machen halt HR dann da das Leben leicht, schwer. Und natürlich hast du da eine schlechte Conversion. Ja, das ist ja wie im E-Commerce-Bereich, wenn ich einfach Hürden einbaue, damit die Person nicht kauft.
Krass.
Okay, aber gut, das ist ein bekanntes Thema von Tools. Also ich weiß noch, die Anfangszeit vor Corona, wir hatten im Vorgespräch, wir haben ein bisschen gequatscht, ne? Wir waren seit über 13 Jahren Cloud-Tools und Co. Ja. Und ich habe hier in Hamburg schon in Datenschutzrunden gesessen und versucht aufzuklären. Und dann kam die Woche erster Lockdown. Und auf einmal war es bei keinem mehr ein Problem. Ja, ja. Keine Diskussion mehr, nichts. Es war wie weg innerhalb von einer Woche. Und war ich so, wow, also das ist jetzt extrem konsequent. Nicht. Und das ist so eine Verhaltensweise, die beobachten wir an wahnsinnig vielen Stellen. Wenn man mit einem neuen Modell kommt. Nichtsdestotrotz, das ist ja eine Realität, mit der es ja umzugehen. Weil was sind bei euch jetzt, sag ich mal, so jetzt mal organisatorisch ans Unternehmen gedacht, so Startup-Wachstumsschmerzen, Dinge, mit denen ihr euch auseinandersetzt, mal eher so Richtung Team-Orga geschaut, nicht aufs Produkt?
Ja, also ein Thema noch zum Produkt, das ist glücklicherweise auch das Beispiel eher die Ausnahme, aber es zeigt halt trotzdem noch, wie oft da Hürden einfach in den Weg kommen. Ja. Geräumt werden. Ich glaube so, die Wachstumsschmerzen, die wir mit am größten hatten, gerade an der Anfangszeit, ich habe ja so ein bisschen meine Gründerstory erzählt und irgendwie people like people who are like themselves und so war ich am Anfang auch, als ich geheiert habe. Ne? Ich war selber, ich sage jetzt mal, kam mit nichts. Und das Gleiche habe ich dann den Leuten gesehen, oh ja, nee, keine Erfahrung und so, aber ich sehe da was, die Person schafft es auch. Und so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sehr juniorige, wissbegierige Leute reingeholt. Manche und viele haben es geschafft, einige natürlich auch nicht. Und das bedeutet aber ja auch eine gewisse Reife für die Organisation, die erstmal reifen muss. Und wir hatten, ich würde sagen, im Nachhinein so ein bisschen das Glück, dass du auch so ein Marktplatzmodell, da gehst du nicht sofort in so einen Hyper-Growth. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo wir das jetzt stemmen können. Aber du musst ja erstmal, wie verprobst du den Marktplatz, wie baust du genügend Liquidität auf Talent- und Unternehmensseite auf? Und wir hatten schon ein sehr, sehr junioriges Team. Die sind glücklicherweise, fast alle meine Führungskräfte echt fast von Anfang an mit dabei und haben mittlerweile halt echt die DNA in Fleisch und Blut übergegangen. Aber das hat uns am Anfang schon auch richtig gebremst. Und würde ich heute auch nicht mehr so machen, dass ich da so juniorig hire, gerade in Führungspositionen. Das war definitiv war und zum Teil sieht man es auch noch, dass es ein bisschen ein Wachstumsschmerz ist. Ich glaube, das ist so ein Thema. Und ein zweites ist wirklich so Prozesse. Also wir haben dieses Jahr die Bewerbung auf unserer Plattform fast vervierfacht.
Innerhalb von einem Jahr vervierfacht.
Ja, und sind nochmal extrem stärker gewachsen. Die Conversion zum Hire ist ein bisschen gesunken, weil wir auch merken, da ist so ein bisschen wirtschaftlicher Auswirkung, dass wenn die Wirtschaft schlechter läuft, dass auch Unternehmen mit nicht so einem starken Druck hiren und dementsprechend sich auch mehr Bewerbungen und Interviews angucken. Anhören.
Ja, okay.
Genau. Und deswegen ist das nicht...
Ihr seid nicht im Umsatz ums Vierfache gewachsen.
Nee, nicht ganz. Aber auch sehr stark. Und ja, und du hast, das nennt sich Sekretärin-Effekt, du hast eine Person, die eine Bewerbung oder mehrere Bewerbungen macht, die wird am Ende aber trotzdem maximal nur einmal geheiert. Das heißt, du hast, wenn du es runterkaskadierst, allein da schon, dass du nicht viermal so viel Hires hinkriegst. Kleiner Exkurs.
Ja, klar.
Und dann vor allem die internen Prozesse, ne? Sowas, ich meine, wir betreuen die Bewerbungen nicht manuell, sondern es geht alles No-Touch über unsere Plattform, aber trotzdem hast du ja irgendwo mal Support-Punkte und das wirklich zu strukturell zu machen und in die Organisation die Veränderung hinzukriegen von, hey, vor 2 Jahren haben wir es so gemacht, okay, wir sind aber nicht mehr von vor 2 Jahren, wie brechen wir das auf und machen es heute neu und das wirklich dann auch in Fleisch und Blut in alle übergibt. Ich würde sagen, die beiden Sachen sind nur die größten Schmerzen.
Wie seid ihr jetzt momentan aufgestellt? Auch remote komplett, asynchron, verteilt, ein bisschen war von beiden?
Wir sind, wir haben das Credo, alles was Customer Facing ist, sind wir hybrid. Wir geben das nicht irgendwie fix vor, aber versuchen so 2-mal die Woche im Office zu sein. Hat auch den Hintergrund, dass wir da eher juniorigere Leute einstellen und habe noch keinen guten Weg gefunden, juniorige Leute on the job auch gut zu trainieren und denen dann ein Mentor-Programm zu geben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund auf der Seite.
Also du hast noch keinen guten Weg gefunden, das remote zu machen. Ja, genau.
Ja, komplett remote.
Ja, genau. Bist du nicht der Einzige.
Ja. Wenn ihr eine Idee habt, können wir gerne drüber sprechen. Und alles, was, also Marketing, auch weil wir da ein sehr senioriges Team haben, Product und Tech ist bei uns komplett remote. Teilweise auch nicht in Deutschland, hat jetzt keine, wir machen kein Nearshoring im Tech oder das hat nicht den Grund, aber einfach, weil wir sagen, wir wollen die besten Leute und dann teilweise irgendwie ein paar sitzen dann auch im europäischen Ausland. Genau.
Spannend.
Also 60 Leute seid ihr insgesamt?
70.
70.
Ja, FTE sind wir, also nicht ganz 70, aber.
Ja, ist noch so diese Zahl, ne, also die magische 100, als wir damals bei wir kaufen es über die 100 ging. Also wir haben vor Ort damals auf jeden Fall 2 Standorte gehabt und waren viel vor Ort. Und ich war als einer der Geschäftsführer extrem viel unterwegs. Das war nur 2011 halt hard to do, ja. Also Empfang im Zug und alles online und so weiter. Mir fallen, also Remote-Beispiel ganz klar, also Remote-Only Automatic ist so eine Company, die machen das mit 2000 Leuten komplett remote, ne? Die Firma hinter WordPress. Und in derselben Größenordnung, so 60, 70, ist, wie heißt sie noch? Basecamp, X37 Signals.
Remote.com, da hatten wir den Gründer bei uns, ne?
Ja, genau.
Die sind nicht ganz so groß.
Die sind nicht ganz so groß.
International aufgestellt, auch 100%
remote. Genau, aber unterschiedliche Modelle. Und tatsächlich, du brauchst halt natürlich wahnsinnig viel Touchpoints, ne? Also wir sind eher auch remote. Wir haben hier das quasi das Hauptoffice, obwohl klein. Und die Leute sind meistens irgendwo anders. Aber die neu dabei sind, da muss man super eng dran sein. Und das ist intensiv. Und trotz Corona 3 Jahre lang Videokonferenzen, es ist halt noch nicht gelernt. Es ist noch kein, also total gelerntes Format. Also unsere Kinder zum Beispiel, die machen immer einen FaceTime-Call. Immer einen FaceTime-Call. Ich habe mich da mittlerweile auch dran gewöhnt und mache das mit meinen Leuten auch eher, dass ich FaceTime anrufe. Aber es ist für viele noch total irritierend. Aber für die ist das so, wenn die einen nicht sehen können, dann denken die so, was soll das?
Ja, ich verstehe immer meinen Sohn nicht, wenn er mir mit FaceTime anruft. Dann nimm wenigstens WhatsApp-Video für mich.
Das ist super, FaceTime ist super.
Ja, ja. Okay, das habe ich verstanden. Sag mal.
Elitäre Apple.
Ja, indeed.
Alles gut. Kannst du erzählen. Ich hab nicht so gemacht, weil du die Geschichte nicht erzählen solltest. Die können wir gerne erzählen, sondern. Also, nein, erzählen. Können wir gleich erzählen.
Wir haben unterschiedliche Altersvorsorge-Strategien
hier auf der Runde. Ja, und vor allem auch unterschiedliche.
Der eine muss
ich essen Burger.
McDonalds-Aktien kaufen, wenn er zu McDonalds geht, und der andere hat so viele Apple-Aktien, dass er jede Woche ein neues Gerät kaufen kann.
Alles, ich verrate nicht, wer.
Ja, genau. Also, mich würde nochmal eins interessieren. Du hast es so ein bisschen nonchalant so weg, nicht sagen weggenuschelt, weil du nuschelst nicht, aber du hast es so, naja, dann haben wir junge Führungskräfte und so. Also, 60 Leute, du bist selber jemand, der quasi als Unternehmer gestartet ist, der von niemandem irgendwie Führung beigebracht bekommen hat. Du hast gesagt, du hast dann damals so einen väterlichen Freund gehabt, der mit dir zusammen unternehmerisch gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er dich nicht jetzt als Leader ausgebildet. Wie ist das Thema Führung bei euch organisiert? Wie stellst du sicher, dass Menschen, die bei dir Führungsverantwortung haben, in so einem hybriden Kontext, dass die das können? Habt ihr irgendwie ein Programm, dass die ausgebildet werden, oder sagst du, nö, die Besten setzen sich durch und die anderen müssen
halt... Ja, wir haben schon viel, ich weiß nicht, ob Core Academy euch was sagt, vom Michael Porz. Mit ihm haben wir sehr viel am Anfang auch gearbeitet, auch so ein bisschen Vision, Mission, was ist uns im Leadership irgendwie wichtig, wie wollen wir führen. um da irgendwie so einen gemeinsamen Konsens zu haben. Ich würde auch das, ich glaube auch das wird noch eine Herausforderung, wenn mehr Leute von extern reinkommen, weil da die meisten einfach schon so lange mit dabei sind und auch so eng mit mir zusammengearbeitet haben, ist da viele Sachen auch einfach dann übergegangen und so wird dann da auch gelebt. Ich würde sagen,
dass man gar nicht ausdrücken kann, dass das eine Regel ist, sondern dass man genau einfach spürt, ne?
Haben wir es systematisch in der Firma? Ich würde sagen, geht besser. Was mir aber schon immer sehr, sehr wichtig ist, also was wir auch leben, ist, wir sind extrem transparent als Firma. Wir sind sehr, sehr, sehr datengetrieben. Und jeder Mitarbeitende hat einfach auch Zugriff auf alle Dashboards. Die sollen sich nicht irgendwie alle anschauen, weil da machen sie den ganzen Tag nichts anderes und da kann man sich auch irgendwie verlieren. Aber wir teilen auch einmal im Monat die relevanten Schritte der Firma. Wir sind sehr, sehr dran. Es gibt eigentlich da keine Geheimnisse. Ja? Wir teilen jetzt keine irgendwie EBIT oder Kosten, aber selbst Umsatz und so kennen alle. Warum machen wir es andere nicht? Weil ich einfach glaube, es führt teilweise vielleicht zu...
Belastet eher, ne?
Belastet ja. eher, ist nicht einordnenbar im größeren Kontext. Aber ich möchte, dass jeder weiß, was ist die... Der Outcome, der Output meiner Arbeit. Und das ist zum Beispiel mir extrem wichtig und ich will sehr, sehr ehrlich sein. Also ich erwarte, gibt dieses Buch Radical, kennt ihr bestimmt.
Ja.
Und ich erwarte einfach da Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von allen und möchte, dass es auch irgendwie gelebt ist.
Lebt ihr das wirklich so hart, wie es in dem Buch beschrieben wird?
Ja, das Buch ist auch ein bisschen amerikanisch, fairerweise wahrscheinlich nicht 100%
so hart. Wie heißt denn mal Kim? Sowieso, ist der Frau, glaube ich, die geschrieben, ne? Radical Candor.
Ich bin Namen, ja.
Liefern wir nach.
Ist so ein rotes Cover.
Ja, ja.
Aber ich möchte nicht diese, ich sehe mich auch als jetzt irgendwie Teil von dem Ganzen und nicht, oh, da kommt irgendwie der CEO oder so. Und deswegen erwarte ich auch, dass die Leute mir gegenüber einfach da ehrliches Feedback geben. So, ich finde das einfach wichtig und das so, dass wie ich das halt auch einfach fühlen würde. Weil es mich auch motiviert und das habe ich auch so, die wichtigsten haben wir immer schon auch im Unternehmen andere auch daran teilgehabt, wie können wir auch den Erfolg, den dann irgendwann in Stafford auf alle irgendwie übertragen. Und mir sind die Verbindungen mit den Personen viel, viel wichtiger als am Ende monetärer Erfolg.
Wenn wir uns jetzt mal euer Produkt angucken, wie viel Aufwand musst du noch betreiben, um diesen Marktplatz weiterzuentwickeln? Also wie viele Entwickler sitzen da? Und zweite Frage, wie sehr beeinflusst dich heute schon das Thema, was alle gerade das fürchten oder auch freuen lernt, AI, genau.
Generative AI.
To be precise. Also wir haben 20, unser Product Tech Team besteht aus 20 Leuten. Wir also maintain den Marktplatz machen, die ist der wenigste Teil, ist meistens einfach Weiterentwicklung. Wir sind eine Tech-Plattform, wir sind ein Tech-Produkt und da ist natürlich die Weiterentwicklung ein großes Thema. Auch da sind wir sehr, sehr datengetrieben, so okay, neues Feature, gegen was die Hypothese, AB-Test, wie performt das? Und da wir auch ein hohes Volumen an Traffic auf der Plattform haben, können wir das immer auch ganz gut machen. Das ist eher auch was, wo wir noch weiter investieren möchten, weil da sehen wir einfach einen riesen Edge. Und Vorteile auch gegenüber anderen Playern. AI, also zwei Sachen. Einmal, auch da gab es Studien zu, dass manche denken, ja, okay, brauchen wir dann überhaupt noch Entwickler? Und da gibt es ganz klar Aussagen, eher mehr als weniger. Und es war immer schon so in der Geschichte der Menschheit, wenn wir irgendwie an relevanten Fortschritten oder Industrialisierung standen und dann hieß es, okay, wird nie wieder benötigt und danach hat genau dieses Werkzeug halt mehr benötigt aus dem Bereich, als davor da waren. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, es ist eher so, dass wir das schon in einigen Sachen einfach integrieren, ja, weil wir hatten vorhin drüber gesprochen, über Curation, wie können wir einfach Inventar, also Jobs oder aber auch Talentprofile irgendwie besser machen, wie können wir diese anreichern und das ist, da sind LLMs, ist ja nur ein Thema von AI, das ist da super relevant für uns und da haben wir schon eigene Use Cases, wir haben eine Person eingestellt, die nur sich damit beschäftigt, wir haben das erste Projekt auch mit einem Freelancer noch umgesetzt, also das ist auch eher was, wo wir investieren wollen, einfach um die Qualität hochzuhalten. Da gibt es so viele Use Cases. Mhm. Und ich glaube, jeder sollte sich auch damit beschäftigen.
Bei einer Plattform, die eure Größe hat, ist wahrscheinlich das Thema Matching jetzt noch nicht das zentrale Thema, weil es noch einigermaßen übersichtlich ist wahrscheinlich, aber das wird wahrscheinlich immer wichtiger, ne? Dass
das
ihr
schon,
einen guten Matching-Algorithmus
habt. Genau, das ist schon sehr wichtig, wobei wir auch da so ein bisschen eine Evolution durchgegangen sind von unseren Erkenntnissen. Wir kamen erst so, hey, wir müssen irgendwie das perfekte Match finden. Und dann ist mittlerweile so, und wir haben dort auch, auch das sind, da ist Machine Learning Modelle hinten dran. Und das ist kein Large Language Model, sondern sozusagen ein Specialized Language Model nur auf Skills. Also da kann dir sozusagen bei einem LLM sagt es dir den weiteren Text voraus und bildet dadurch Text und bei uns so sagt den nächsten Skill voraus, der halt passt zu dem Profil. Wo wir uns mittlerweile mehr hinentwickeln, ist, dass wir sagen, wir wollen eine sehr, sehr gute Exploration bieten, weil es gibt nicht, auch da wieder der Airbnb-Vergleich, es gibt vielleicht auch mehrere, die irgendwie gut passen und ich will nicht, dass man mir sagt so, hey, das ist das eine, den Job musst du annehmen, sondern ich will eine relevante Anzahl an passenden und daran will ich dann noch irgendwie selber.
Das merken wir einmal in der Woche bei Spotify, wenn wir eine scheiß Wochenliste kriegen, dass das eben dann doch noch nicht so ist. Dass
und du willst einfach gut durchsuchen. Du willst eine sehr, sehr gute Exploration, dass du sagst, ich finde sofort das, was relevant ist.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Also Thema Large Language Models, wir haben jetzt viel damit experimentiert. Du kannst ja, wenn du den Kontext groß genug machst, durchaus das auch als Coach einsetzen. Also dass du sagst, okay, gib mir mal Erkenntnisse draus, was sind spannende Fragen und so weiter. Arbeitet ihr auch damit, dass die diejenigen, die jetzt an Jobs reingehen, mal auch so Ergründungsfragen bekommen, links, rechts. Du hast es nämlich eingangs auch gesagt, du hast selber deine Erfahrung gemacht als junger angehender Unternehmer. Wie ist mit dem Thema? Also, weil das ist ja auch das Thema neue Jobs, Lernen, New Learning. Das ist ein Riesenbereich von New Work und ich bin davon überzeugt, AI wird da eine zentrale Rolle spielen. Nicht, weil es bessere Fragen stellt, aber weil es einfach schneller auch mal auf Sachen kommt, wo du sagst, da hätte ich jetzt jemand anderes mal gebraucht, der draufschaut.
Ja. Du meinst im Assessment oder du meinst so in der Karriereentwicklung?
Danach? Beides, kann ja beides möglich sein und dann ist es vielleicht auch ein, weißt du, dann ist ja die User-Journey geht ja dann ewig weiter. Ja. Also gerade die Jüngeren wechseln ja schneller.
Sehr, sehr relevant, machen wir aktuell noch nicht, einfach weil wir auch sagen, es gibt so viele Opportunitäten und was ich am Ende auch gemerkt habe, was uns erfolgreich gemacht hat, ist so ein bisschen Fokus. Dass wir gewisse Sachen in der Journey einfach sehr, sehr gut machen. Es ist aber auf jeden Fall ein Wachstumspotenzial, dass wir sehen, wie können wir, weil aktuell verlieren wir so gesehen das Talent nach dem Hire. Wir haben zwar mittlerweile auch einige Talente, die irgendwie wiederkommen und dann die zweite Job auch über Instafo finden. Das heißt, die kommen dann wieder. Aber natürlich ist super spannend, wie können wir auch nach dem Job noch weiter begleiten, wie können wir Thema Gehaltsverhandlungen, Weiterentwicklung, wie können wir da was
das
machen?
Das war so ein Gedanke auch in die Richtung, ne? Weil man weiß dann, die Leute gehen dahin, die Jobs entwickeln sich weiter und es ist so schwer, auch als Mitarbeiter, so einen Markt zu überblicken. Ne? Da gibt es ja so Gehalt.de und wie sie alle heißen, wie man sagt so, naja, du kannst ja dranbleiben und sehen, wie entwickelt sich denn dein Job weiter. Also theoretisch, du bist jetzt ja 2 Jahre dabei, ist mal was passiert und so, also so stelle ich mir tatsächlich den Einsatz irgendwann von AI an den Stellen vor,
ja.
Weil ich eben auch glaube, das wird immer schwieriger, Apps irgendwo reinzubringen, wenn nachher die AI entscheidet, mit welcher Experience machst du weiter. So, dann hast du halt nicht mehr so One Interface.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da wird es noch. Und ich glaube, eine Sache, die man ja auch verstehen muss, wir stehen da ja erst am Anfang. Ne? Also, ich meine, klar, wir blicken jetzt, ich glaube, irgendwie OpenAI wurde 2016, 17 oder so irgendwann gegründet. Also sagen wir irgendwie
Ende 15.
Oder Ende 15, sagen wir gut 7, 8 Jahre. Aber das ist ja trotzdem, wenn wir sehen, was letzte halb, dreiviertel Jahr oder 12 Monate an Fortschritten kam, das ist ja immens. Und wenn wir jetzt mal denken, was ist in irgendwie 1, 2 Jahren, ich denke, da wird es sehr, sehr viele Use Cases geben.
Ja, der Tipping Point war ja, als sie festgestellt haben, dass diese Large Language Models Dinge tun können, für die gar nicht vorgesehen waren. So, das ist ja das Interessante, ne? Wo sich dann plötzlich so ein ganzes Paradigma einmal dreht und ändert. Aber ja, da gehen wir jetzt in ein Spezialthema. Aber
das ist für mich immer die härteste Geschichte, die habe ich vor 7, 8 Jahren gehört von Google, von Philipp Schindler damals, der erzählt hat, dass die Entwickler irgendwann gemerkt haben, dass bei dem Übersetzungsalgorithmus, der ja auch ein Large Language Model ist, dass die KI sich eine eigene Sprache
gebaut hat, um effektiver zu übersetzen.
Um schneller zu übersetzen.
Ja.
Das war nicht so angelegt.
Ja. Genau, ich wollte eigentlich in den Bereich New Learning gehen, wegen eben auch Jobentwicklung, weil einfach so viel passiert. Und ich hatte jetzt schon mal gefragt, wie im Jobmarkt, wie wir jetzt mal Richtung Jobgenerationen gehen. Also Arbeitnehmer Gen Z, Millennials, Boomer und so weiter. Ich weiß nicht, wie ist die Verteilung bei euch? Was ist dein Blick drauf? Ist immer wieder ein spannendes Thema, weil gefühlt auch die Ansprüche so unterschiedlich sind.
Ja, also die Verteilung kann ich dir gar nicht genau nennen, weil wir das jetzt so nicht tracken. Wäre mal spannend, da ob wir da Unterschiede in den Kohorten sehen. Ich sag mal, generell ist so, ich glaube, dass sich über die mit den jüngeren Generationen einfach mehr auch dieses, also woher kommen wir von irgendwie meine Großeltern von nach dem Krieg, da gab es halt einfach nur, okay, Deutschland irgendwie wieder aufbauen. Dann irgendwie meine Eltern, da war dann auch nur, okay, jetzt wurde irgendwie ein gewisses Wohlstand-Level erreicht, jetzt arbeiten wir, gönnen uns ein bisschen mal was, das erste was. Und dann kam irgendwie meine Generation danach, wo irgendwie, natürlich reden wir jetzt von einer elitären.
Ja, aber sag mal weiter. Ich komme jetzt alles.
Also, ich komme, mein Vater hat eine Allianzagentur. Ich würde mal sagen, ich bin irgendwie so, wahrscheinlich würde man sagen, guter Mittelstand, aber jetzt nichts irgendwie mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Und dann kam das erste Mal so, ja, okay, haben die Eltern vielleicht irgendwie eine Immobilie, das ist dann irgendwie schon irgendwie ein paar hunderttausend bis noch mehr wert, je nachdem, wo man wohnt. Und dann kam einfach so, okay, ist gar nicht mehr so wichtig, sondern so, wir wollen irgendwie mehr leben und dementsprechend sind es halt einfach andere Sachen wichtig und wir nehmen nicht mehr zu jedem Preis einfach jeden Job nach, weil auch teilweise ist es nicht mehr, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausnahmen, aber nicht mehr so Job für alles. Und ich glaube, ja, es gibt Ansprüche, wo ich auch die Augen verrolle. Ja? Wir hatten letztens eine Kununu-Bewertung, die war 4,2 Sterne, also gut. Aber da stand drin, der Job ist nur was für Leute, die Leistung bringen wollen. Da habe ich reg mich da auch dann intern auf, denke mir so, welcher Job ist denn für Leute, die keine Leistung bringen wollen? Man erwartet ja auch eine entsprechende. Oder
das ist ein Luxusproblem, da gibt es ganz andere. Ne?
Also, ja, aber was ich da
sagen will. Ja, das ist schon das will, so ein unterschwelliger Augen hin zu, ne? Wo du sagst so, why?
Ja, ja. Und ich glaube, ja, da gibt es andere Vorstellungen und ich versuche auch da so weit wie möglich entgegenzukommen. Wir haben von der Kultur extrem offen, mir ist auch egal, wie lange jemand Pause macht oder tendenziell wie lange jemand arbeitet, solange einfach ein guter Job gemacht wird und die Arbeit erledigt wird. Und ich finde, wir schönigen das immer so, am Ende lebt auch jede Gesellschaft von Personen, die Leistung bringen. Und ich bin es niemand und auch ich habe eine sehr, sehr, würde ich sagen, gute Work-Life-Balance. Ich arbeite viel, ich bin auch, aber auch teilweise, mache ein bisschen was, wenn ich mal im Urlaub bin, aber ich bin auch viel unterwegs und genieße das Leben. Und ich baue mir das so, wie ich das irgendwie gerne hätte. Und ich glaube, da geht so ein bisschen die Schere auseinander, dass natürlich die ganz jungen Leute, die irgendwie nachkommen, die haben erstmal mehr dieses Lifestyle-Thema und ich glaube, merken dann aber auch über den ersten, zweiten, dritten Job, dass da irgendwie mehr mit einhingeht. Und ich bin da eigentlich positiv. Ich glaube, wir müssen die Leute auch alle damit auf eine Reise mitnehmen. Und ja, das ist teilweise anstrengend. Wir haben auch viele Leute, die sind bei uns in ihrem ersten Job und ich denke mir manchmal, ich wünsche dir, dass du mal auch woanders bist, damit du auch siehst, wie gewisse Sachen auch wertzuschätzen sind. Natürlich läuft auch bei uns nicht alles rund, aber mein Appell ist da immer, lass uns die Leute an die Hand nehmen, weil wir können es halt irgendwie nur gemeinsam schaffen.
Und es ist wirklich, ich habe es jetzt hier an der Stelle schon, ich verspreche auch, sag's nicht normal, der größte Unterschied zwischen den Generationen ist das Alter. Und die jungen Leute haben halt andere Ideen als ältere Leute. So wie du gesagt hast, wenn die irgendwie in den ersten, zweiten, dritten Job sind, sehen die eben auch, wie sieht's da aus. Und die Unterschiede innerhalb der Generation sind einfach immer größer. Ne? Also es kleben sich Leute von der Gen Z auf die Straße und andere sagen, ich will eine Rolex und Porsche. Das ist die Bandbreite. Und der Durchschnitt der Generation, der ist gar nicht so wahnsinnig auseinander. Es kommen neue Themen. Du hast es vorhin genau mit den Tristan Hawks hier bei uns in der Folge jetzt genauso beschrieben. Ne? Die Generation Boomer, so quasi Nachkriegsgeneration Aufbau, dann Generation X, Hedonismus, wir gönnen uns was. Ja. Dann Generation Y, hat das Ganze eigentlich auch irgendwie Sinn? So. Und Generation Z hat das Thema Weltrettung. Ja, aber nicht alle. Und es gibt auch Weltretter in den Boomers.
Ja.
Und man muss halt die Vielfalt der Themen.
Ja, ich glaube es auch gut so. Ja, gut so. Ja. Und ich finde aber dieses Pauschalisieren und dann die Leute abschreiben. Und irgendwie arbeiten wir nichts mehr, noch irgendwie 4-Tage-Woche und so. Ja, wird vielleicht kommen. Aber ich glaube, wir sind ja eher als Gesellschaft gefragt, wie können wir auch den Wohlstand, den die KI irgendwie schafft oder andere Sachen, wie können wir den halt auch irgendwie umverteilen, aber auch fair umverteilen.
Gerecht.
Und ich glaube, am meisten, ich meine, jetzt kam irgendwie die Woche irgendwie da die neue PISA-Studie raus, wo Deutschland irgendwie katastrophal abgeschnitten hat. Und ich habe ganz oft in mir so dieses Verlangen, irgendwie aktuell weit weg von irgendwelchen Ambitionen, aber politische Aktivitäten auch zu betreiben, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, wie viel wir da halt eigentlich einfach falsch machen. Und am Ende ist der Einzelne auch nur dann irgendwie so das Equilibrium, was irgendwie alles zusammenkommt. Und wir als Gesellschaft haben da halt eine Verantwortung. Und da braucht halt Fingerpointing, macht da gar keinen Sinn.
Nee. Ja. Also das ist in der Tat dramatisch, um die Zahlen nochmal zu nennen. Ne? Mathe 25% oder 30% unterirdisch, Deutsch 25%. Das wird zu einem richtig großen Problem sich rauswachsen. Und wir haben, das haben wir in unserem Buch auch beschrieben, in dem Kapitel über Bildung, das ganz, ganz große Problem, dass wir Menschen aus prekären Verhältnissen schon im Kindergarten abhängen. Ne?
Ja.
Und die Kita-Versorgung, die Unterversorgung und die Grundschulunterversorgung ist die Hauptursache dafür, dass die dann so abkacken. Weil das, was dann später an Bildungsgerechtigkeit dazu kommt, das für ganz viele, also in dem Buch haben wir ein Beispiel zitiert, das ist dann für Aisha und Ali bewusst gewählt, zu spät. Weil die eben durchs System gerattert sind. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Stellhebel, an den wir ran müssen.
Und es ist eigentlich super simpel, ne? Willst du Wohlstand für neue Generation oder für die kommende Generation, dann geh halt an die Bildung. Weiß ihr, das hat jeder gesehen, das sieht man an anderen Beispielen.
Ja.
Und stattdessen schlagen wir uns mit irgendwelchen anderen Sachen rum.
Verena Pauster ganz früh im Podcast ganz simples gesagt und sagte, naja, das ist eben der Unterschied zwischen einem zentralen System wie in Frankreich zum Beispiel, wo es zentral entschieden wird, was landesweit passiert, und dem föderalen System, wo jeder sich was auskekst. Erlebst du an der Schule, ne? Also ich kriege von der Schule mehr E-Mails aufgrund von irgendwelchen Sachen im Unterricht als intern.
Ja.
Kein Scheiß, also weil wir auch intern kaum E-Mails noch schreiben. Oder ich sie da auch nicht lese, wie Michael zusammen Leidwesen weiß.
Nee, alles gut.
Aber dafür ist dann Zeit. Und da will jeder dann mitreden und jeder was diskutieren und besprechen. Also ich gucke da auch mit Sorge drauf, wenn es keiner lösen kann. Frage jetzt mal an dich, der so ein Produkt betreibt. Würdest du auf der anderen Seite sitzen? Für was für einen Job würdest du dich entscheiden? Was würdest du machen, wenn du nicht gegründet
hättest? Ich glaube, ich könnte jetzt das antworten, wo ich glaube, wo am meisten irgendwie Wohlstand drin sitzt, ist mit Sicherheit aktuell irgendwas Naturwissenschaftliches Richtung Tech. Aber ich glaube auch, jeder sollte irgendwie das machen, was er irgendwie Spaß dran hat. Und ich war gerade eben Mittagessen mit einem Freund, und der da waren, weil die es gewonnen hatten, bei einem Wettbewerb irgendwie zwei Bachelor nah an der Absol wie sagt man?
Abschluss.
Am Abschluss, genau. und die machen so diese klassische Investmentbanker und ich will da Praktikum und da Praktikum und so. Aber auch da habe ich das Gefühl, es ist mehr so aus dem Zwang und aus dem Bild heraus und nicht wirklich aus der Passion. Und ist auch fein. Ich glaube, nicht jeder findet so früh, manche finden es ihr ganzes Leben nicht raus, was ihnen Spaß macht. Aber da einfach mehr drauf zu gucken, was macht dir Spaß und nicht zu optimieren, wo verdiene ich irgendwie das beste Geld. Ja. Weil meine Erfahrung ist, wenn dir was Spaß macht, dann wirst du am Ende auch irgendwie Geld verdienen. Im Gegensatz, wenn du, keine Ahnung, dann 150.000 Euro kriegst, 60, 70 Stunden arbeitest und aber einfach irgendwie sonst keinen Spaß hast, ist dir halt mit dem ganzen Geld auch nicht geholfen.
Und ich glaube, was wir auch, also ich zumindest hoffe, dass die neuen Generationen noch mehr hingucken und sagen, nicht nur, was macht mir Spaß, kann ich gut, wofür werde ich bezahlt? Klar, muss es auch geben, aber eben auch die Frage, was braucht die Welt? Und ich habe jetzt neulich auf so einer Öko-Marketing-Tagung zu den Vortrag halten dürfen, die Kino zwischen den Wissenschaftlern und den Marketingleuten, weil ich vor 30 Jahren über Öko-Marketing promoviert habe, aber damals das keiner wissen wollte. Und was ich da so von den Wissenschaftlern gehört habe, ne, die hatten so ein Bild einer der Keynote-Speakerin, die Maja Köppel, die wir auch bei uns im Podcast hatten, die hatte dann irgendwie so eine, oder nee, nicht sie, sondern der danach, so eine Welle, also so eine Welle, die quasi überschwappt, das war Corona, danach kam das Thema Klima. Und dann kam das Thema Biodiversität. Also Biodiversität, der Verlust von Vielfalt, Arten und so weiter, das sagen die, ist ein noch größeres Problem, wird ein noch größeres Problem als Klima. Dann diese ganzen Kipppunkte, die das miteinander verbindet. Deswegen, also ich wünsche mir, das, was die Leute können, worauf sie Bock haben, aber auch was idealerweise der Schnittmenge, was braucht die Welt.
Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, wenn man da auch zu tief irgendwie sich die reingräbt, dann verliert man auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Und ich versuche da immer sehr, sehr positiv und optimistisch zu bleiben, dass wir die ganzen Themen doch irgendwie lösen, trotz der ganzen irgendwie Kipppunkte.
Bleibt uns ja nicht übrig.
Wir wissen nicht, was wir nicht wissen und aktuell denken wir, gibt Kipppunkte. Ich glaube, wir sollen auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Aber ich habe da so eine grundpositive Stimmung, sonst müsste ich irgendwie morgen alles, was ich habe, verkaufen. Und glaube, wir lösen das. Und auch die junge Generation wird es lösen. Wir sollten nur einfach schauen. Und ich glaube, auch das gehört zu einer Gesellschaft mit hinzu, dass es einer Gesellschaft vielleicht, uns geht's nicht schlecht, aber vielleicht auch erstmal wieder schlechter gehen muss, damit dann wieder ein Umdenken stattfindet. Man sagt, okay, wir greifen jetzt einfach an und wir nehmen da unser eigenes Schicksal wieder in die Hand. Und ich glaube auch das zu akzeptieren von, hey, ja, es ist nicht irgendwie gerade vielleicht gut, aber es muss so sein, damit es auch wieder bessere Zeiten geben kann.
Ja, also ich kann ihm was abgeben, weil ich merke das auch, also wenn es eben, so, das hatten wir, glaube ich, Clara Pfeffer hatte das im Podcast gesagt, sie meinte, wenn das so überwältigend ist die ganze Zeit, dann hast du eigentlich keine Chance zu sagen, ja, wo fange ich jetzt an? Und dann kommt nämlich genau das ja, der eine wird dann halt sehr radikal in seinem Denken und sagt so, ja, ich mache jetzt Maßnahmen, die dann in den Alltag von, und das andere ist natürlich richtig, also es muss halt was passieren und mit smarten Ideen da eben ranzugehen, aber es muss sich halt das Problem ist ja das Gesamtsetup, ne? Also muss ja wahnsinnig viel mitnehmen, tun und die Frage ist, wo geht's los?
Ja. Nein, also ich habe, was ich ganz toll fand, die Grundstimmung auch bei den Wissenschaftlern, die da waren, ne? Die haben also, die haben schon gesagt, was da passiert und was kommt, aber die haben auch ganz klar gesagt, hey, wir haben es in der Hand, wir können was machen. Und da, ich habe ganz viele Mails danach gekriegt von Leuten, die sich so bedankt haben, wie ich darüber gesprochen habe. Und dann gibt es irgendwie so eine Plattform, wo man dann so eine Danke, klickst du dann drauf, du hier, ich möchte mich bei dir bedanken. Und dafür, dass ich mich bei dir bedankt habe, wurden jetzt 8 Kilo Plastik aus dem Ozean gezogen. Und da steht da, der Typ hat jetzt schon 80.000 Kilo Plastik aus dem Ozean gezogen, weil er sich 1.000 Mal bei irgendwem bedankt hat. Wo ich gesagt habe, was für eine nette Idee. Wird nicht die Welt retten, aber hat eine kommunikative Wirkung, macht was Sinnvolles, gibt dem Menschen das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ja, wir brauchen zwar auch noch ein bisschen Large-Scale-Modelle, die dann wirklich was ändern, aber es ist irgendwie cool. Und ich sehe wirklich immer mehr junge Menschen und auch ältere Menschen, die da sich engagieren. Von daher bin ich auch bei dir. Wir werden das hinkriegen.
We gotta work on that.
Cool.
Aber nicht in einer Folge. Ich hatte noch ein Thema, bevor wir.
Ich habe
nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube,
gleich ist Stunde.
Alles gut. Dann machen wir es gut im Griff. Wenn du jetzt nochmal in Richtung Gründung gehst für Leute, die zuhören und sagen, hey, cool, ich höre es mir vor allem an, weil da jemand gründet und New Work hat auch eben auch viel mit Gründung zu tun, weil ein ganz großer Teil von Leuten sagt, ne, die Kennedy macht das, was du wirklich, wirklich willst. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei dir war das eben sehr intuitiv der Fall. Nichtsdestotrotz, Gründung ist auch immer eine Verkettung von glücklichen Fügungen bei ganz vielen Sachen. Ja.
Beschreib mal ein bisschen die Phase, wo du auch gemerkt hast, so jetzt spüre ich, okay, das ist die richtige Richtung. Oder warst du eher der, ich push drauf, das ist die richtige Richtung. Oder den Weg zu beschreiben.
Also es war super intuitiv und vermutlich auch am Anfang ein bisschen aus, ich würde sagen, ganz lange Zeit heraus, auch aus dem Mangel heraus. Ich glaube, wir haben ja immer so zwei Antriebe, entweder irgendwie aus wirklich weg von irgendwas oder hinzu. Und ich glaube, bei den meisten ist immer weg von. Und das war auch bei mir super lange so von, ich will, also für mich war Horror bei der Allianz, wenn mir da irgend so ein Vorgesetzter sagt, was ich zu machen habe, von dem ich nicht mehr arg viel halte. Ich wollte einfach weg. Ich wollte, dass mir niemand sagt, was ich zu machen habe. Ich wollte mein eigener Chef sein. Ich wollte da so, okay, wie kann ich der Welt daraus zeigen, dass ich was kann und kann unabhängig sein. Das war so mein Trieb. Und dass es in Staffo war, habe ich Daniel, meinem damaligen Mitgründer, zu verdanken. Und ich hatte, es war für mich auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin Mr. oder ich will Mr. HR werden, sondern ich stehe für Unternehmertum, mich interessiert mittlerweile Plattform-Business total da ist das, was mich motiviert hat. Und wir haben ganz lange, wir hatten echt, also wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, so richtig laufen tut es irgendwie seit 2 Jahren. Davor, ich hatte immer nur Angst, dass es am nächsten Monat vorbei ist, wir auch gerade nochmal wirklich einen Plattform, einen Marktplatz aufzubauen. Ich glaube, man muss unterscheiden, es gibt ein paar Modelle draußen, so Tech-Enabled Headhunter, und das wollten wir halt nie sein. Und das war auch so ein bisschen dann der Grund, warum mein Mitgründer und so dann auch rausgegangen ist. Und ich glaub, so, hey, das ist halt irgendwie so der Weg, den ich, glaube ich, irgendwie machen müssen. Und das wirklich hinzukriegen ist also, ich glaube, hätte ich das damals gewusst, hätte ich nie gestartet, weil ich mir das schon wie klein geredet hätte. Und das kann nicht funktionieren mit all dem, was ich heute weiß. Von daher glaube ich auch so eine gewisse Blauäugigkeit. Ich glaube, ich würde heute, auch wenn ich irgendwie nochmal gründe, schon mehr Research machen und gucken, was für ein Markt und was finden Investoren spannend und was ist gerade irgendwie Hype und Timing, weil es sind so viele Verkettungen von glücklichen Ereignissen, und ich bin heute ein Teil ist davon, bin ich da, weil ich so bin, wie ich bin und nicht aufgegeben habe. Und ich glaube, das kommt alles so, Resilience und so, das gehört mit hinzu. Aber ich bin auch da, weil ich einfach sehr viele glückliche Momente hatte und irgendwie Leute dann getroffen habe, die an mich geglaubt haben. Ja, und da gibt es zwei Seiten, kann man auch sagen, okay, dafür habe ich gearbeitet, aber ich glaube einfach dran, da gehört einfach auch ein Quäntchen Glück mit hinzu. Ich würde aber trotzdem heute irgendwie mehr Research machen und mir das besser anschauen. Aber zu viel Wissen ist dann, glaube ich, auch wieder schadhaft, weil dann redest du dir vorher alles, es kann nicht funktionieren und wirklich da auch diese Vision zu haben, egal wie umstritten er sein mag. Ich glaube, Elon Musk ist da ein Vorzeigeunternehmer bei dem Thema Visionär und
angstfrei denken.
Genau, ja. Mars besiedeln und so, auch wenn ich alles Sachen, die da vor kurzem in der Presse waren, alles nicht gut heißt. Und ich glaube, auch das würde ich jedem Gründer mit auf den Weg geben, Gründerin.
Wenn du dir die drei Punkte, Qualität der Idee, Fit des Teams und Funding, wenn du die drei in eine Reihenfolge setzen würdest, was sind die drei?
Fit des Teams, Funding und Idee. Ich glaube, Idee ist extrem wichtig. Ich glaube, Funding folgt der Idee und dem Team, und Team kann sich ändern mit der Zeit.
Okay.
Also, oder ich würde es nochmal anders ausdrücken. Ich glaube, Idee ist wichtig, aber am Ende ist es halt voll die Execution. Du hast auch einfach einen unfairen Nachteil, oder du weiß nicht, ob er unfair ist, aber du hast einen Nachteil, wenn du First-Time-Founder bist, wohingegen, wenn du schon mal was gemacht hast mit dem Netzwerk, mit den Leuten, so funktioniert halt irgendwie einfach die Bubble, gerade wenn wir jetzt aus dem VC-Umfeld, rede ich jetzt immer. Und da irgendwie mal auszubrechen, das erste Mal das irgendwie hinzukriegen. Und ich glaube auch für uns, ne? Ich muss, ich habe Daniel super viel zu verdanken, und ich schätze ihn auch sehr. Ich glaube, für die Firma in dem Zeitpunkt, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hey, war eine gute Entscheidung, ja. Für alle von uns, das heißt auch dieses Teamthema, ja, es sollte sich nicht nach 1-2 Jahren irgendwie aufbrechen. Aber auch das kann sich mal ändern, ist auch okay so.
Die Frage, die ich gerade noch hatte, ist, was trägt dich durch die Phasen, die zäh sind? Also bei Elon Musk, weil du das Beispiel gebracht hattest,
Der hat ja nun einen Arbeitsübereifer, der zur Kompensation da ist. Und ansonsten spielt er Polytopia oder wie das heißt oder sowas.
Du weißt Sachen.
Ist es Monopoly für.
Ich hab die Biografie gelesen, die ist extrem gut, weil der Walter Isaacson extrem gute Biografie schreibt.
Das und genau, das ist nicht auch bei mir auf dem Tisch. Ich muss
die
auch machen.
Lohnt sich wirklich zu lesen. Egal, was man von ihm hält, aber weil die Details so spannend sind. Der war halt in Meetings dabei und beschreibt auch den Ablauf. Und das ist wie ein Film teilweise, was auf Twitter war. Es ist wirklich extrem spannend zu lesen. Was trägt dich durch die schwierigen Phasen?
Ich glaube gerade die Zeit auch seit ich alleiniger Gründer bin, aber ich habe noch jemand, Nikolai, der mit in der Geschäftsführung ist, für mich eigentlich, also ist für mich de facto irgendwie Co-Gründer. Ich merke schon so, man wechselt sich auch ab. Ne? Man hat irgendwie so, ist so ein Tandem und wenn es irgendwie mir mal schlechter geht, dann pusht er und andersrum. Das ist so ein Thema und ich habe schon auch, ich hatte anfänglich ein bisschen gesagt, dass ich schon auch mich lange und viel auch so mit meiner eigenen Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Und ich habe eine Sache, die ich da gelernt habe, und ich glaube, ich bin noch nicht perfekt drin, aber ich bin auf jeden Fall besser geworden, ist, ich hatte früher extrem, Firma lief super, ich gucke irgendwie auf mein Handy, X-Hires, so viel Umsatz, dann war ich richtig gehypt. Und wenn es irgendwie mal ein paar Tage irgendwie ausgeblieben ist, dann war ich so, ey, scheiße. Und da einfach besser zu werden, von das zu lösen von, hey, Firma geht's gut, mir geht's gut, versus Firma geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Da bin ich einfach besser geworden. Ich glaube, das hat auch damit zu tun von, was motiviert dich? Bist du immer noch von dem Angst, also weg von? Und dann hast du natürlich, wenn das dein Motivator bist und du merkst, okay, irgendwie es läuft nicht, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss, du bist näher da dran, wo du eigentlich weg möchtest. Wohingegen, wenn es irgendwie gut läuft, bist du gefühlt weiter weg. Aber das ist ja alles nur in mir drin, in meiner eigenen Realität. Weil wenn jemand jetzt ja von außen drauf schaut, sagt so, hey, du guck mal, was du alles irgendwie erreicht hast. Und wir alle wissen ja so, wir fühlen uns ja nicht so.
Das ist das Problem, ja. Oder ein Problem.
Und da einfach ein besseres Bewusstsein reinzukriegen. Ich erzähle das ist alles irgendwie so rational. Emotional habe ich da schon auch noch andere Momente. Aber das versuche ich mir dann in den Momenten schon auch bewusst zu machen. Und ich bin auch froh, dass es die Ups und Downs gibt, weil wenn ich irgendwie immer auf einer Ebene fliegen würde, dann würde auch kein Spaß
Robbie
machen.
Williams schon gesungen, you have to taste the lows to feel the highs, irgendwie so. Ja.
Oder der gute alte Spruch, es ist schlimmer, tot über dem Zaunpfahl zu hängen, als Corona zu haben. Es muss immer was zu tun geben, ansonsten ist es langweilig. In diesem Sinne, wir sind jetzt tatsächlich drüber.
Letzte Frage, wo willst du noch hin? Nicht jetzt sofort, sondern im Leben.
Genau, ich bin
ja gerade auf die Uhr geguckt.
Muss am Flughafen, aber ich habe noch Zeit. Ich bin jetzt 31, ich werde in Stafford mit Sicherheit noch ein paar Jahre machen, aber ich glaube es auch, wir sind irgendwo mit den Investoren auch ab einem gewissen Zeitpunkt darauf ausgelegt oder potenziell auch die Firma zu verkaufen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass für mich eine andere Reise weitergeht. Von daher, es gibt so verschiedene Sachen, die ich mir noch vorstellen könnte. Also ich habe schon einen starken Drang, mich in irgendeiner Art und Weise noch größer zu engagieren. Wir hatten irgendwie mal kurz irgendwie über Politik gesprochen, ob das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich finde auch dieses Thema Bildung sehr, sehr spannend. Ich sehe das aber eher so, ich würde mal sagen, für das dritte Viertel meines Lebensabschnitts und bin jetzt eher so im ersten Viertel.
Das finde ich gut, mit 31, aber es kann sein, dass du 124 wirst. Kann passieren. Würde ich auch nicht mal ausschließen, ja.
Ich mache auf jeden Fall viel. Ich versuche einen gesunden Lifestyle zu leben, damit ich da gute Chancen habe. Aber halt irgendwann so, ich sag mal so, für vielleicht Richtung 50 und aufwärts. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, auch nach Instafo vielleicht nochmal in eine Gründung mit reinzugehen, mit dem allem, was ich irgendwie gelernt habe, mit dem Team, was ich aufgebaut habe, weil ich da auch schon in mir habe, nochmal irgendwie eine andere Erfahrung auch zu sammeln. Ich habe da oftmals so das Bild vor Augen, so hey, ich habe da so viele Fehler irgendwie gemacht. Und ja, ich werde bei was anderem auch wieder Fehler machen, aber wie wäre das denn, wenn ich da einfach von einer anderen Position starte? Oder? Was mir auch super viel Spaß macht, ist so dieses ganze Thema Investments, was ich im Kleinen irgendwie schon machen darf, das nochmal irgendwie größer zu machen. Aber ich merke schon, ich habe auch so einen Abenteurer in mir, neue Dinge zu erleben und da auch zu gucken, wie kann ich da irgendwie aus meiner Komfortzone rausgehen. Und ja, ich versuche mich ein bisschen auf das Hier und Jetzt auch zu konzentrieren, um mich auch nicht zu sehr abzulenken. Ja. Aber ich habe da schon so eine, ja, noch ein bisschen verschwommen, aber auch da so eine Vision vor mir und einige Sachen, die da so in mir reifen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist irgendwie voller Fokus von Stafford, weil ich einfach glaube, dass wir damit noch so viel mehr machen können. So ein heimlicher Traum von mir wär potenziell da vielleicht auch mal einen Börsengang oder so dann zu machen.
Cool. Ein gutes letztes Stichwort in diesem Sinne.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Safe Travels.
Also für mich war vor allem das Spannende an dieser Folge, dass ich eigentlich nur das Produkt vorher kannte und eben auch gerne benutze. Hatte ich auch eingangs schon gesagt, dass wir mit den Stafo arbeiten. Hier fand ich aber besonders spannend die Geschichte dahinter, nämlich vom Gründer Christoph. Und das fand ich besonders spannend, wie er, und da konnte ich mich durchaus mit ihm identifizieren, in seiner Jugend die Partys organisiert hat, bis hin jetzt zum eigenen Unternehmen. Und er dabei auch ganz klar aufgezeigt hat, was ihm selber in seiner Gefühlswelt durchging und wie er damit umgegangen ist. Er hat das ja gesagt. Ich war immer relativ klein, hat er gesagt, und eher ein Außenseiter und hatte schon das Gefühl, ich will es den anderen zeigen. Und das sind so Erfahrungswerte, die kriegt man nur in so einem Podcast-Gespräch. Und das andere, was ich besonders spannend fand, war die Veränderung in der Arbeitswelt. Die treibt mich momentan enorm um. Was passiert mit jungen Fachkräften? Was passiert mit den Erwartungen der Gen Z? Da ist eben etwas, wo man sich die Frage stellen muss, als Unternehmen, wie müssen wir uns ändern, was müssen wir ändern und wo bekommen wir auch neue Leute her dafür? Und das ist nicht einfach zu lösen. Und wenn dann eben jemand sich dran macht, so ein Problem auch für andere zu lösen, finde ich das besonders spannend. Und das Letzte, was ich nochmal hervorheben möchte, ist das Thema Resilienz. Und das ist so dieses Thema Ausdauer, Durchhalten, Weitermachen. Und wie Christoph das gesagt hatte, mit seinem ersten Investor, den er genannt hatte, eines der prägendsten Zeiten, in so einer Phase dann weitermachen, durchzuhalten. Ich glaube, das ist eine der Zukunftskompetenzen, die es braucht, wenn man sagen würde, was ist das eine Ding für New Work und die Zukunft der Arbeit zu gestalten, dann ist es Resilienz. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns über eine Bewertung auf den Plattformen, auf denen ihr hört, und freut euch auf die nächste Woche. Da geht's weiter.